Aber diese Freiheit ist immer an eine Verantwortung gekoppelt. Das heißt, ich kann mit so etwas freien Stücken entscheiden, was ich tue für dieses Gemeinwohl, aber nach meinen Möglichkeiten, die ich habe, habe ich etwas beizutragen und nicht die Verantwortung immer an jemand anderen zu delegieren, weil ich glaube, das macht er auf Dauer, das ist mein persönliches Verständnis oder vielleicht meine Lebenserfahrung, das macht einen auch nicht glücklich, in dieser Ohnmacht dann zu verharren und uns sagen, immer Schuld zuzuweisen. Im Gegenteil, man ist selbst eigentlich mächtiger, als man glaubt. Das muss man sich nur trauen.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Hier spricht Philipp Weritz von Demokratie 21 und ich spreche hier mit Menschen, die Demokratie weiterentwickeln und stärken wollen. Heute mit Bettina Rausch, der Präsidentin der Politischen Akademie der ÖVP. Wie funktioniert eine Parteiakademie im 21. Jahrhundert? Sie erzählt ihren Weg von der Kursteilnehmerin zur Präsidentin, was sie angehenden Politikern beibringt und warum Bürgerbeteiligung für sie keine Konkurrenz zur klassischen Politik darstellt. Ich wünsche viel Vergnügen. Ich sitze heute hier mit der Bettina Rausch, die ist seit März die Präsidentin der Politischen Akademie der ÖVP. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Für die Hörer, die nicht wissen, was die Politische Akademie macht, ihr macht die Grundlagen und die Weiterbildung für eure Politiker, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit einem Think Tank dabei. Und da will ich dich gleich fragen, mit welcher Vision bist du eingestiegen und wohin willst du die Politische Akademie führen?
Ja, die Politische Akademie der Volkspartei ist natürlich auf der einen Seite unsere Bildungseinrichtung, zum anderen Wertezentrum auch der Volkspartei und letztendlich immer wieder und ganz besonders Türöffnerin für neue Menschen und neue Ideen. Worum es mir speziell dabei geht, ist, dass wir gerade in die Aus- und Weiterbildung der Menschen, die zu uns kommen, das sind nicht nur Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker, sondern auch ehrenamtliche Interessierte, dass wir dort Innovation und auch Exzellenz reinbringen in diese Ausbildung und vermehrt auch neue Formate und neue Themen möglich machen. Und zum anderen geht es mir darum, Werte, das ist das, was wir mit Wertezentrum meinen, die Werte der Volkspartei, die uns auch bis hierher getragen haben, lebbar zu machen und immer wieder auch mit Leben zu erfüllen. All das wollen wir schaffen, indem wir eben immer auch neue Menschen, neue Ideen mit reinbringen, weil sozusagen jedes System, jede Organisation sich nur dann noch erneuern kann und auch dann noch Zukunft hat, wenn Neues möglich wird.
Du hast gerade sehr oft das Neue erwähnt. Wie treibst du diese Öffnung Richtung Neues voran?
Also ganz konkret geht es, glaube ich, immer um Menschen und das heißt auch, dass wir diese Menschen einladen müssen, um ein aktuelles Beispiel zu bringen, sind wir jetzt mit Österreich-Gesprächen in allen neuen Bundesländern unterwegs. Österreich-Gespräch ist ein Format, das wir im vorigen Jahr begonnen haben und heuer weiterführen, wo wir einen langen Abend lang Menschen einladen zu Themen. Diesmal ist es, wie kann man Europa besser machen, auch ihre Meinung zu sagen mit anderen. Da ist jeder und jede eingeladen, unabhängig von Parteimitgliedschaft oder früherer Wahlpräferenz, sondern wir suchen da ganz bewusst auch Menschen anzusprechen, die vielleicht anders ticken als wir. Und umso mehr davon gibt es auch viele Menschen, die sozusagen sich noch wenig politisch engagiert haben, also auch denen die Möglichkeit zu geben, möglichst niederschwellig, möglichst nah in ihrem Wohnort auch in Kontakt zu kommen mit politischer Auseinandersetzung.
Neues beinhaltet ja automatisch immer, dass man nicht weiß, was einen erwartet. Wie geht es denn mit unbequemen Meinungen um? Oder Sachen, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick ÖVP-Standard sind?
Also unbequem, glaube ich, ist natürlich immer eine Zuschreibung, die man etwas gibt und hat viel mit der eigenen Haltung zu tun. Ich für mich denke, man kann von vielem lernen. Es sind ja wir als Politische Akademie auch in anderen Foren zu Gast. Ich war vorige Woche erst in Slowenien auf dem Pledge Strategic Forum. Wir sind unter anderem auch am Forum Alpbach. Also wir sehen ja dort ja auch und laden uns ja auch auf mit anderen Ideen. Das heißt, wenn man das hereinholt, dann empfindet man es auch als bequem, wenn man so will, oder als angenehm. Eine andere Frage ist, wie setzen wir diese Meinungen auch um?
Genau, ja.
Und ich glaube, dass es ein eher so zweistufiger Prozess ist. Also für mich ist sehr wichtig, einmal zu wissen, welche Dinge gibt es in der Welt. Also wie lösen andere zum Beispiel ein ähnliches Problem? Welche Zugänge haben andere im In- und Ausland? Und dann liegt es immer noch daran, und Tagespolitik machen sind wir auf der Politischen Akademie, aber wir können vielleicht da und dort einen Impuls oder eine Empfehlung geben, dann liegt es immer noch daran, einen persönlichen, sagen wir mal, Werteraster drüber zu legen, und zu schauen, welche der fünf Optionen ist jetzt die ich wähle, von meinem persönlichen oder unserem gemeinsamen Wertefundament aus. Das heißt sozusagen, es sind mal alle Meinungen auch willkommen. Und ob sie dann in die Tagespolitik gehen, hängt ein Stück weit auch davon ab, wie viel Unterstützung sie intern natürlich auch bekommen. Also wenn es eine singuläre Einzelmeinung bleibt, dann brauche ich nicht sagen, Demokratie ist natürlich auch, folgt dem Gesetz der Mehrheiten, dann wird das auch nicht gelingen. Und zum anderen, wie gesagt, gibt es einen Raster. Es sind nicht alle Handlungsoptionen für eine Volkspartei gangbar, genauso wie für sozusagen sozialdemokratische, liberale oder sonst ausgerichtete Partei. Auch nicht alle Optionen immer gangbar sind, weil wir halt ein spezielles Menschenbild sozusagen und auch Weltbild unseren Handlungen zugrunde legen. Mhm. Das heißt aber dennoch nicht, finde ich, und nochmal zurückzubinden, neue Meinungen, andere Meinungen, dass man von vornherein zumacht. Im Gegenteil, ich glaube, es geht einen ersten Schritt immer darum, mal aufzumachen und in die Welt hinauszuschauen. Und diese Öffnung versuchen wir ganz massiv voranzutreiben. Und daraus entstehen dann auch im Laufe des Prozesses neue Lösungsansätze.
Du hast das Tagesgeschäft erwähnt. Politik ist immer sehr getrieben, sehr schnelllebig. Wie funktioniert Politik, wenn man nicht aufs Tagesgeschäft schauen muss?
Ich denke, dass man es immer ein Stück weit auch im Blick hat, weil das Tagesgeschäft uns auch ein Gradmesser dafür ist, welche aktuellen Entwicklungen gibt es in Österreich und in der Welt, worauf braucht es vielleicht auch neue Antworten. Was wir als Politische Akademie natürlich haben, ist eine andere Taktung, also wahrscheinlich auch andere Parameter, an denen wir gemessen werden. Und das genieße ich sehr, weil wir uns ein Stück weit mehr Zeit nehmen können, Dinge auch auf den Grund zu gehen. Mhm. Und damit auch die Tagespolitik, wenn man so will, auch zu unterstützen. Also man kann natürlich auch, oder sozusagen Kolleginnen und Kollegen aus der Neuen Volkspartei, greifen dann natürlich auch auf Dinge zurück, die wir etwa im Bildungsbereich oder thematisch aufbereitet haben. Ich glaube, so kann man einander auch sehr, sehr gut ergänzen.
Wir schreiben das Jahr 2018. Was macht für dich eine moderne politische Akademie aus? Also wie geht sie mit neuen Kommunikationsmethoden um? Also wie bindet sie das in die Ausbildung ein?
Ich glaube, was wir sehen, ist, dass wenn man ganz speziell auf das Thema Medien und soziale Medien fokussiert, was aus meiner Sicht nicht alles ist, was die Jetztzeit ausmacht, aber es ist natürlich ein entscheidender Aspekt, dann geht es darum, dass man Bewegtbild einfach nicht mehr wegdenken kann. Oder sozusagen, wir sind in einem Podcast, also sozusagen auch Live-Format, das heißt, dass einfach das Bild, das ich poste mit der Message, das reicht halt lange schon nicht mehr aus, sozusagen, um jemanden dem Ofen hervorzuholen oder auch zu begeistern. Und ich glaube, da geht es schon stark darum, vor allem diejenigen, die damit nicht aufgewachsen sind, also auch Kolleginnen und Kollegen, wahrscheinlich sogar schon meiner und der Generation davor, sozusagen da auch mit diesen Dingen in Berührung zu bringen und dabei zu unterstützen, das zu nutzen, immer im Blick zu haben, dabei auch authentisch zu bleiben. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Geschichte, sozusagen auf jeden neuen Trend aufzuspringen, aber das auch nutzbar zu machen. Also was wir zum Beispiel haben, ist, dass wir in einem Medienstudio sozusagen auch den Kontakt mit technischen Devices auch mal erproben lernen, um da auch ein Stück weit die Scheu zu nehmen und das auch alltagstauglich verfügbar für Politikerinnen und Politiker zu machen, weil die Bürgerinnen und Bürger sich durchaus, sie kennen sie auch aus anderen Branchen, dann erwarten, dass es da aktuelle Nachrichten gibt, die diese Politikerinnen und Politiker ihnen liefern, dass es da auch tagesaktuelle Informationen gibt, dass das live kommt, dass das persönlich kommt, sozusagen. Und je eher ich das erprobt habe, desto besser, glaube ich, kann ich im Alltag damit umgehen und verliere auch die Scheu. Das ist ein Aspekt, ein Stück weit davon. Aber ich halte jetzt wenig davon, jemanden sozusagen die Social Media Strategie, das gibt es bei uns auch nicht, also
es geht ja um den Umgang
zu kaufen, damit, ja. Genau, sondern eher sozusagen das Medium einem vertraut zu machen. Und dann, glaube ich, muss jeder und jede für sich entscheiden, wie er oder sie das nutzen mag, sodass es auch in den persönlichen Kommunikationsstil passt. Und wenn man schon die Kollegen da anschaue, sozusagen nicht nur auf Bundesebene, auch in den Ländern, da findet jeder und jede seinen ihren Weg, der dann letztlich auch für die Menschen passt, die er oder sie vertritt. Ich würde vielleicht einen zweiten Aspekt ergänzen, der jetzt ganz sehr mit dem Bildungsthema im engeren Sinn zu tun hat, wo man sich sozusagen Seminar- und Lernkontext vorstellt, aber sozusagen auch Auseinandersetzung mit Themen ist im weitesten Sinn für mich politische Bildung. Ich glaube, dass wenn man sich aktuelle Entwicklungen anschaut, das Entscheidende auch sein wird, dass wir darauf schauen, was aktuelle Entwicklungen speziell im Bereich der Digitalisierung mit Gesellschaft machen. Also ich habe den Eindruck, dass so technische und vielleicht auch wirtschaftliche Aspekte von Digitalisierung weithin auch ausgeleuchtet sind, untersucht und sehr oft in den Medien auf- und abgeschrieben werden, dass es aber auch darum geht, sich mit Fragen auseinanderzusetzen, was das für Gesellschaft heißt in ihren vielfältigen Bereichen, ob das Gesundheit und Sozialwesen ist und Bildung auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen, was heißt das für Ehrenamt und Nachbarschaft und Regionalpolitik, und das ist ein Thema, dem wir uns sozusagen auch annehmen wollen, wie funktioniert die Bürgergesellschaft, die wir gerne proklamieren, auch angesichts aktueller Entwicklungen, wo Digitalisierung sicher ein, sozusagen ein, nicht nur ein Buzzword ist, sondern sozusagen auch ein Motto für vieles.
Du hast ja selbst deinen ersten Lehrgang auf der Politischen Akademie gemacht im Jahr 2000 und bist auch dem treu geblieben. Also was hat dich für die Politik begeistert und warum bist du dabei geblieben?
Muss ich vorausschicken, ich komme aus einem politischen Elternhaus und war wahrscheinlich allein dadurch, ohne es zu Beginn, das passiert ja dann automatisch, man sagt das jetzt wahrscheinlich mit der Muttermilch auf, aber man kriegt es halt mit zu Hause, wenn das ein Thema, wenn darüber geredet wird, über Politik und wenn auch die Eltern, also in dem Fall war es mein Vater, auch engagiert sind, ehrenamtlich. Insofern war für mich sozusagen die Hürde nicht so groß, mich der politischen Sphäre zu nähern. Ich habe immer große Hochachtung irgendwie und Respekt und schaue das immer mit sehr viel Interesse an, wenn es Menschen gibt, wo das daheim gar kein Thema war. Also wo daheim nicht politisiert wurde oder vielleicht sogar in eine ganz andere Richtung man sich politisch engagiert hat, dass dann die Menschen dann selbsttätig sind. Das finde ich immer ein Stück weit, also zumindest für mich, finde ich das immer auch irgendwie ein Stück weit spannend, dass das gelingt und zoll dem Respekt. Also für mich war die Hürde nicht so groß. Gleichzeitig war der Weg ins politische Engagement jetzt nicht zwingend vorgezeichnet. Ich hatte immer Interesse und das war für mich jetzt nicht so fern, dass man sich mit dem auseinandersetzt. Und dann waren es letztendlich zwei Dinge, glaube ich, die mich zur Politik gebracht haben. Das eine war schon die Reibung mit dem politischen System, das da war. Also sozusagen mein Vater, der war dann später auch Bürgermeister, aber als ich so angefangen habe, war ehrenamtlich politisch tätig und natürlich hat man nicht immer alles gepasst. Also wenn man halt so ein junger Mensch ist, dann stößt man sich an dem, was die Eltern machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich könnte es eigentlich sogar da und dort besser oder ich wüsste andere Wege, wie es geht. Und das hat sich, glaube ich, dann ein Stück weit weiter auch fortgepflanzt, weil ich immer so im Blick gehabt habe, ich gehe in die Politik, damit was anders wird, also damit die Art und Weise, wie diese Politik funktioniert, sich auch verändert und dem anpasst, wie ich glaube, dass es halt zeitgemäßer vielleicht ist oder dann auch zu besseren Outcomes führt. Und der zweite Aspekt, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, und damit schließt sich der Kreis auch dann sozusagen letztendlich zur Frage im Kern, warum war es der erste Lehrgang, der mich dann da so gefesselt hat? Es sind letztendlich immer dann die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Also ich glaube, das ist dann so das Stück weit, das Quäntchen Zufall oder Glück, wenn man dann mit den richtigen Menschen zusammenkommt, dann hat es einen noch viel schneller. Wenn man da am Anfang eine Ablehnung erfährt oder man irgendwie denkt, ah, da stimmt die Chemie nicht, dann ist es wahrscheinlich nur ein Stück weit schwieriger, dabei zu bleiben. Oder man geht vielleicht Umwege. Aber in dem Fall bei dem ersten Lehrgang, das war ein Lehrgang damals der jungen ÖVP, und ich kann gar nicht mehr sagen, worum es ging, aber es ging viel auch um Projektorganisation und wie organisiert man politische Arbeit, auch auf regionaler und kommunaler Ebene. Aber das Entscheidende ist, dass ich mit Menschen, die ich damals kennengelernt habe, auch jetzt sogar noch Kontakt habe. Also das hat einfach damals gut gepasst und deren Beispiel hat mich animiert, auch dabei zu bleiben. Und es waren letztendlich auch immer Menschen, die dann die nächsten Schritte begleitet haben und mit denen hat es auch Gott sei Dank bis heute gepasst und die motivieren einen auch dabei zu bleiben.
Und warum bist du dabei geblieben? Weil es ist ein sehr stressiges Geschäft, ein sehr schnelles Geschäft. Teilweise muss man auch eine dicke Haut mitbringen.
Wahrscheinlich stimmt am Ende der Tage die Bilanz. Also klar investiert man, aber man muss einmal den Job oder sozusagen die Aufgabe nennen, in die ich nichts investieren muss, sodass am Ende der Tage was rausschaut. Also ich glaube, ich habe ein Stück weit schon das in mir, dass ich die Herausforderung, auch die Veränderung suche und dass ich selbst da irgendwie die Herausforderung im täglichen Tun brauche und da ist Politik bestimmt ideal. Also vielleicht könnte ich in einem anderen Job gemütlicher haben, aber das war nicht das, was ich gesucht habe. Und was auch gelungen ist, also sozusagen, ich habe im politischen Spektrum mehrere Dinge getan. Ich war ja ehrenamtlich, zuerst wirklich also total nebenberuflich und neben Studium in der Jungen Volkspartei tätig auf Bezirksebene. Ich bin dann Landesopfer geworden. Das ist zwar auch ein Ehrenamt, aber fühlt sich schon mehr an wie ein Job, weil es halt die Tage, die Wochenenden, die Abende ausfüllt. Und bin dann auch sehr bewusst in ein politisches Mandat gegangen. Also ich habe mich darum beworben, bin Gott sei Dank unterstützt worden und war 5 Jahre im Bundesrat und dann 5 Jahre im Landtag und bin jetzt auch wieder sehr bewusst aus dem Mandat ausgeschieden und habe mit der Politischen Akademie eine neue Rolle. Das heißt, es ist nie auch langweilig geworden, weil selbst wenn es dieselbe Branche ist und auch, wenn man so will, dieselbe Partei, die es in dieser Zeit auch verändert hat, waren die Aufgaben immer wieder neue und ich habe unterschiedliche Aspekte meines Könnens vielleicht oder sozusagen unterschiedliche Zugänge, die ich hatte, auch in unterschiedliche Aufgaben reinbringen können. Was ich nicht glaube, ist, dass ich glücklich werden würde, und das gilt für die allermeisten Menschen, die ich kenne, wenn man 15, 20 Jahre exakt dasselbe dann auch im politischen System tut. Aber das war bei mir nicht so. Und ja, wie gesagt, natürlich muss man Abstriche machen, aber wenn es am Ende der Tage noch Freude macht und das tut's, dann macht man die auch gerne.
Schöne Antwort. Wie vergleichst du die Situation? Heute bist du Präsidentin. Vor 18 Jahren warst du das erste Mal Teilnehmerin beim Kurs. Was hat sich da verändert von der Perspektive her?
Sehr, 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 sehr vieles eigentlich. Also zum einen fällt dann einmal auf, wie schnell die Zeit vergeht. Und dass man auch nicht jünger wird, weil sozusagen 18 Jahre ist so, wow. Also einmal damals war ich gerade erst irgendwie so, da war der 18er gerade erst da und dann ist man plötzlich fast doppelt so alt oder mehr als doppelt so alt eigentlich. Aber natürlich hat sich viel verändert, im Außen wie im Innen. Also außen war natürlich die Volkspartei damals auch eine andere Partei, als ich so angefangen habe. Und der hat mich damals auch sehr fasziniert, war Wolfgang Schüssel, Parteichef. Der war dann auch Bundeskanzler. Das war eine Phase, die war in der österreichischen Politik natürlich jetzt irgendwie also äußerst turbulent. Hat uns vielleicht sogar nach innen mehr zusammengeschweißt, aber was ich vor allem an Wolfgang Schüssel, und ich habe es immer natürlich stark an Persönlichkeiten aufgehängt, so spannend gefunden habe, war, dass er ein total zielstrebiger, kompetenter, auch vielfältig gebildeter Mensch war, der das aber nie raushängen hat lassen. Der war im persönlichen Kontakt ein total angenehmer, ich würde mal fast sagen bodenständiger Mensch, mit dem er total gut in Kontakt treten hat können. Und das hat mich irgendwie damals ein Stück weit fasziniert. Aber da war das natürlich alles weit weg, also von mir. Die waren alle ein paar Etagen über mir und man hat sich total gefreut, dass der Bundeskanzler mit einem geredet hat. Jetzt, 18 Jahre später, freue ich mich auch sehr, wenn der Bundeskanzler mit mir redet und man in seinem Terminkalender Platz ist. Nur, der ist ein guter Freund von mir. Und so hat sich die Zeit gewandelt. Also das ist quasi ein Bundeskanzler, der jünger ist als ich, mit dem ich ganz viele Dinge erlebt habe, sozusagen auch in der politischen Grassroots-Arbeit. Mhm. Und die Volkspartei ist auch eine andere geworden. Und insofern bin ich immer noch sehr stolz darauf, dass es uns gibt und was wir geschafft haben. Bin total stolz auch auf die politische Akademie, die es gibt. Und wir haben nicht nur eine gut funktionierende Institution, finde ich, sondern auch ein total schönes Ambiente, wenn man bei uns ist. Aber früher ist dieses ehrwürdige Haus natürlich, also hat ganz anders gewirkt auf mich. Mhm. Und dann, wenn man halt vieles von innen kennt, ja, dann sind die Dinge vielleicht nimmer so glitzy oder so, so mystisch, wie sie am Anfang auf einen wirken, aber das kommt dann nicht mehr zurück. Nicht? Also sozusagen, jetzt habe ich dafür andere Chancen, Möglichkeiten und einen anderen Zugang auf manches.
Du bist jetzt seit 7 Monaten Präsidentin. Was weißt du heute, was du vor 7 Monaten noch nicht gewusst hast?
Wahrscheinlich weiß ich detailreicher, wie intensiv der Rechnungshof, Gott sei Dank, also auch politische Bildungseinrichtungen prüft, weil ich das miterleben habe dürfen. Also ich kriege natürlich viele Dinge mit, die man vorher sozusagen, wenn man nicht in Charge ist, nicht mitkriegt. Ich kenne unser internationales Netzwerk wahrscheinlich besser, weil wir da immer wieder Kontakte haben, wo ich auch Gastgeberin sein darf und selbst auch eingeladen werde. Das finde ich sehr gut. Und ich kann wahrscheinlich das, was das Haus oder unsere Institution kann, heute besser einschätzen, als ich das vorher konnte und daher auch besser, glaube ich, zur Entwicklung beitragen. Aber ich finde das Leben halt grundsätzlich einen ständigen Lernprozess. Mhm. Somit waren die letzten 7 Monate vielleicht ein Stück weit intensiver, weil auch da und dort der Scheinwerfer stärker auf mir oder auf uns war. Aber an sich glaube ich, dass ich immer noch viele Sachen nicht weiß. Also, und auf die bin ich gespannt, auf die da, welche da drauf kommen.
Naja, wenn das Leben ein ewiger Lernprozess ist, dann hat man noch lang. Du hast die internationale Zusammenarbeit kurz erwähnt. Ihr arbeitet auch mit der Universität St. Gallen zusammen. Wie bringt ihr so wissenschaftliche Erkenntnisse in die Tagespolitik rein? Ist das auch ein Auftrag?
An sich auf jeden Fall. Das heißt, sozusagen, wir versuchen ja auch der politischen Akademie, vorher von einer anderen Taktung gesprochen, sodass wir auch die Chance haben, in die Tiefe zu gehen bei Themen. Also wir versuchen schon, Ergebnisse, thematische Ergebnisse zu sammeln und die auch den tagespolitischen Entscheiderinnen und Entscheidern zur Verfügung zu stellen. Also was haben wir in der Vergangenheit dazu zum Beispiel gemacht? Wir haben unter anderem zum Thema Digitalisierung, aber auch Sozialstaat, Neudenken, Expertenkreise zusammengestellt aus Menschen, die dazu aus wissenschaftlicher hauptsächlich Perspektive, aber letztlich auch aus zum Beispiel unternehmerischer Perspektive besonders viel zu sagen hatten, weil dort Erfahrung vorliegt oder Forschungsergebnisse, und haben da noch in einem zweiten Schritt diese Expertenkreise immer auch sozusagen um Publikumsformate geöffnet und die Ergebnisse daraus festgehalten. Also das ist schon eine klassische Aufgabe auch unserer Akademie. Was die Uni St. Gallen betrifft, in dem konkreten Fall haben wir mit der Uni St. Gallen eher in einem Bildungskontext zusammengearbeitet, nämlich im Hinblick auf Ausbildung für Politikerinnen und Politiker. Gemeinsam mit dem Alois Mock-Institut, also einem Partnerinstitut von uns, haben wir auf deren Initiative hin eigentlich sofort gesagt, ja, das interessiert uns und wir sind da dabei, und haben einen ersten Versuch gestartet, wie das denn läuft. Denn in St. Gallen gibt es dieses Ausbildungsformat für Politikerinnen und Politiker schon länger. Aus einer Überzeugung heraus, die ich teile, nämlich aus der Überzeugung heraus, dass Politikerinnen und Politiker in einer sich ständig ändernden Welt, auch komplexen Welt, durchaus nicht nur Handwerkszeug brauchen, wir haben vorher über Medienkunde etc. gesprochen oder den Umgang mit Medien, sondern auch faktisches Wissen um Zusammenhänge, etwa volkswirtschaftliche, damit sie ihre Entscheidungen besser einbetten können. Und dieser Lehrgang war eigentlich spannend, der hat ein Wirtschaftsmodul eben gehabt, ein sehr intensives auch Führungsmodul. Das ist vielleicht ein unterbelichteter Aspekt, also als Politiker, die als Fachexperten in ein Amt kommen, in eine Rolle kommen, dann vielleicht plötzlich vor der Aufgabe stehen, einen Mitarbeiterstab bis hin zu einem Ministerium oder noch größer gedacht, einer ganzen Institution, wo sie europäische Ebene führen müssen, aber auch Bürgermeister einer großen Stadt natürlich auch Mitarbeiter haben. Also auch dieser Aspekt wurde sehr intensiv ausgeleuchtet, und zum Dritten ging es auch sozusagen um Kommunikation im weitesten Sinne und Gruppendynamiken. Also ich finde diese Aspekte alle sehr, sehr wichtig, und alle Teilnehmer haben uns bestätigt, dass sie sich schon lange nicht mehr so intensiv und so viel Zeit genommen haben für persönliche Weiterbildung. Die geht im täglichen politischen Geschäft auch unter, mitunter, weil es halt auch sehr schnelllebig und sehr intensiv ist, und dass es gleichzeitig auch Aspekte waren, die in ihrer bisherigen zum Beispiel beruflichen Laufbahn auch nicht abgedeckt waren, ausbildungsmäßig. Und insofern habe ich das sehr gut gefunden. Die Schweizer, also die Uni St. Gallen, hat damit Erfahrung und haben da, glaube ich, uns jetzt einmal gezeigt, wohin die Reise da gehen kann. Und jetzt sind wir noch dabei, das auch entsprechend zu evaluieren und zu schauen, wie da ein weiterer Durchgang auch mal stattfinden kann. Genau.
Du hast jetzt mehrmals deinen Niederösterreich-Bezug erwähnt. Wie hat dich denn das geprägt? Weil jetzt, ich glaube, du kommst aus Mostviertel, wenn ich mich richtig erinnere.
Dazu, glaube ich, muss man noch ein Stück weit wissen, was ich sozusagen in Niederösterreich politisch gemacht habe. Ich war, also die zentrale Rolle, sozusagen, in der ich ja am meisten gelernt habe und wo viel Leidenschaft auch drinsteckt ist von Anfang an, war die Rolle als Landesopfer der Jungen Volkspartei. Diese Organisation ist mit etwa 20.000 Mitgliedern, also jungen Menschen, die in, damals war es so sozusagen, 350 Ortsgruppen etwa organisiert sind, das heißt über das ganze Land verstreut. Und ich habe das von Anfang an so verstanden, dass ich nicht sozusagen aus St. Pölten diese Organisation führe und sozusagen mitunter sogar Direktiven ausgebe oder wie immer, sondern dass wir das Ding gemeinsam auch gestalten und führen. Und ich war total viel auch von Anfang an unterwegs im ganzen Land. Und was ich da sicher gelernt habe, ist viel übers Land, aber auch viel über die Menschen. Und Niederösterreich ist ein großes Bundesland mit ganz unterschiedlichen Charakteren, weil Individuen, aber auch mit unterschiedlichen Mentalitäten. Im oberen Waldviertel gehen die Uhren anders als im Raum rund um Wien. Und insofern ist Niederösterreich ein bisschen vielleicht prototypischer für das ganze Bundesgebiet, wo es ländlichere und städtischere Regionen gibt. Also ich habe immer gelernt, auch da sozusagen unterschiedliche Ansprüche auch zu managen und auszubalancieren, auch innerhalb der Organisation. Das ist das eine. Und ich glaube, das Zweite, was für die Aufgabe jetzt auch entscheidend ist, ich habe die Arbeit, die politische Arbeit vor Ort auch gut kennenlernen können. Jetzt war ich zwar selbst nie Gemeinderätin, aber ich habe den Eindruck, als wäre ich es gewesen, weil ich so viele junge Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, auch junge Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in ihrer Arbeit begleiten konnte und sehr nahe dran war, sodass ich, glaube ich, jetzt ein Stück weit auch ein Gespür entwickeln konnte, kann, was die Kundinnen und Kunden, wenn man so will, der politischen Akademie erwarten. Und dann muss ich sagen, ich war nicht nur sozusagen in Niederösterreich tätig. Die Junge Volkspartei bringt es ja auch mit sich, dass man sich darüber hinaus gut vernetzen kann. Und somit habe ich nicht nur über meine Mandatstätigkeit im Bundesrat, sondern auch viel über die Junge ÖVP und dort den Bundesvorstand damals, auch andere Bundesländer kennengelernt. Und somit kann man dort überall schon auch andocken und auf das zurückkommen. Und die Kontakte, die man heute halt als sehr junger Mensch knüpft, ja, die sind mitunter, die halten halt mitunter auch sehr lange, weil das, glaube ich, eine Phase ist, in der man sehr offenbohrig auf Menschen zugeht. und dann auch wirklich tragfähige, ich würde nicht immer sagen enge Freundschaften, aber doch gute Bekanntschaften auch knüpft, auf die ich jetzt gut zurückgreifen kann. Und wenn ich mir meinen Vorstand anschaue, der Politischen Akademie, den wir jetzt auch ein Stück weit geöffnet haben, dann sind halt unterschiedliche Persönlichkeiten drin, die ich im Laufe meines politischen Lebens kennengelernt habe, aus vielen Bundesländern, von Vorarlberg bis Wien, aber unter anderem auch zwei JVBler, die ich halt in der Zeit kennengelernt habe, ja, und die ganz selbstverständlich da mit dabei sind. Also man zehrt aus dieser Vergangenheit natürlich, aber nicht nur aus der niederösterreichischen. Das ist in der Rolle jetzt natürlich ganz, ganz anders.
Was waren Hürden und Erfolge? Vielleicht nicht nur als Präsidentin, was sind Hürden, die du so persönlich erlebt hast auf diesem Weg zur Präsidentin?
Auf dem Weg zur Präsidentin kann ich jetzt gar nicht sagen, weil der Weg war relativ kurz. Als mich mein Vorgänger, eben der jetzige so ein Bundeskanzler Sebastian Kurz, gefragt hat, ob ich das machen möchte, also der Weg von der Frage bis zum Ja, der war relativ kurz, also gab es da dazwischen eigentlich keine Hürden. Aber natürlich hinterfragt man sich auch in dem System, und ich glaube, Reflexion gehört ein Stück weit dazu, so was ist gelungen, was ist nicht gelungen. Was mich sehr geprägt hat, und das war noch in der Phase der jungen ÖVP zurückliegend, war zum einen zu erleben, dass Dinge misslingen, wenn man nicht auf alle hört. Mhm. Also, was nicht heißt, es allen recht zu machen, aber es heißt, sozusagen einzubinden und Menschen auf den Weg mitzunehmen, wenn man glaubt, was gelingt. Ich habe mal vorgehabt, und das ist, also das Thema an sich ist jetzt nicht so riesig, aber es war damals halt eine Geschichte, die ich mir eingebildet habe, dass die cool ist, und habe gesagt, wir fordern jetzt den Führerschein mit 16, also statt L17 Führerschein mit 16, wenn man doch mit 16 wählen darf. Und eigentlich sehr augenscheinlich, und es hätte auch gelingen können, den Fehler, den ich noch gemacht habe, ist, das relativ rasch auch medial zu machen und zu glauben, ich kann dann eben eine Organisation mitnehmen und auf das Thema einschwören. Und die haben mir sehr rasch gezeigt, dass das so nicht funktioniert, sondern dass ich doch wieder zurückkehren soll zu dem, wie wir es eigentlich bisher lang gehandhabt haben, dass wir zuerst einmal ordentlich miteinander reden und uns Dinge ausdiskutieren, und dann kann ich den Zeitungen sozusagen und dem Radio und wem immer erzählen, was ich möchte. Also das hat mich schon geprägt und hat mir gezeigt, dass es vielleicht, was heißt vielleicht, dass es tatsächlich Sinn macht, die eine oder andere Schleife zu drehen. Das, was man an Beteiligung anderswo einfordert, auch im eigenen Haus zu leben, und dass die Dinge dann viel leichter und gelingen. Diese Kampagne ist dann übrigens quasi, also ich habe es dann abgedreht, weil ich habe mich selber dann nicht wohlgefühlt damit, und es bringt ja nichts, wenn die Organisation es nicht mitträgt. Nur unabhängig vom Thema war die wertvolle Erkenntnis für mich, wie Demokratie nach innen funktioniert und wie nicht. Und ich glaube, die prägt mir ein Stück weit auch bis heute. Das macht manchmal dann vielleicht Menschen ein bisschen unrund, die ungeduldig sind oder die es dann gern schneller hätten, aber ich drehe dann gern die eine oder andere Schleife im Ergebnis, dass der Outcome dann besser ist.
Was war ein Erfolgsmoment? Groß oder klein, ganz egal.
Ja, das ist auch so eine spannende Frage, die oft kommt, und ich eigentlich fast immer das Gleiche darauf sage, und ich sage es auch jetzt wieder: Es sind nämlich vermeintlich kleine Momente. Also ich habe im Laufe der Zeit die Gelegenheit gehabt, immer wieder Menschen zu begleiten. Menschen, die eine ehrenamtliche Funktion übernehmen wollen, die für ein Mandat gelaufen sind. Und da zu sehen, dass es immer wieder mal gelingt, bei jemandem das Feuer zu entfachen, sich fürs Gemeinwohl, für was Größeres Ganzes zu engagieren, das waren viele, viele kleine Erfolgserlebnisse, wo Gott sei Dank viele bis heute nachwirken. Und das freut mich eigentlich. Natürlich ist das super Erfolgserlebnis, dass der Sebastian Kurz, also das ist vielleicht ein großes, und das kann man groß aufhängen sozusagen, und das ist auch plakatiert gewesen sozusagen, dass einer, den ich damals auch gebeten und vielleicht fast überzeugt habe, Bundesobmann der jungen ÖVP zu werden, dann später Bundeskanzler wurde, habe ich damals nicht annehmen können. Ja. Eigentlich war es schön, dass er damals Ja gesagt hat, sozusagen im vermeintlich Kleinen. Also das sind für mich die Erfolgserlebnisse, abgesehen von Wahlen, weil finden alle 5 Jahre statt, und ich denke, man muss jedes Ergebnis, das da dann auch kommt, mit dem und nehmen und das Beste daraus machen.
Der Untertitel von diesem Podcast heißt auch Demokratie im 21. Jahrhundert. Mhm. Was sind denn so 2, 3 Themen, die für dich demokratiepolitisch in der Zukunft wichtig sein werden, ganz unabhängig von Parteien ist?
Es sind 2 sehr singuläre Themen, die vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, aber das eine ist, und das beschäftigt mich jetzt gerade sehr, ist die Frage, wie wir politische Partizipation und Familienleben vereinbaren können. Also ganz konkret habe ich mich vor kurzem ja wieder geäußert mit dem Thema, dass man über Karenzmöglichkeiten für Politikerinnen nachdenken muss, weil ich der Überzeugung bin, und ich glaube, das sind auch viele Menschen, dass Parlamente, sozusagen als Spitze des Eisbergs in der politischen Vertretung und politischen Arbeit, dass Parlamente doch alle gesellschaftlichen Gruppen möglichst abdecken sollten. Und wenn wir wollen, dass junge Frauen, aber auch junge Männer in diesen Parlamenten sind und auch das Gefühl haben, diese politische Arbeit ist mit ihren anderen Lebensvorstellungen und Wünschen, speziell dem Kinderwunsch, vereinbar, dann braucht es da Modelle, wie das gelingen kann. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, da auch Lösungen zu finden. Es ist auf jeden Fall das Thema mal erkannt worden. Das könnte man sagen, später aber doch, aber auf der anderen Seite wissen wir sozusagen...
Besser spät als nie.
Besser spät als nie, genau. Also auf jeden Fall denke ich, da sind wir auf einem guten Weg. Das muss man durchaus berücksichtigen, weil es sind manchmal vermeintlich kleine, strukturelle und systemische Fragen, die verhindern, dass Dinge passieren. Ich habe in meiner Arbeit als Politikerin sozusagen und auch als Verantwortliche für Organisationen immer wieder erlebt, dass Frauen oft zögerlich sind, zögerlicher sind als Männer, ohne es jetzt stereotypisieren zu wollen, aber sozusagen nur meine persönliche, nicht wissenschaftliche Feldforschung, gesehen, dass Frauen oft zögerlicher sind, sich mehr Gedanken machen, das Durchdenken, wie sind die Dinge vereinbarer. Und wenn wir die stärker auch in politischen Ämtern haben wollen, dann müssen wir auch über Rahmenbedingungen massiver nachdenken. Davon bin ich überzeugt. Wir haben als Neue Volkspartei jetzt mit einem Reißverschlusssystem auf den Kandidatenlisten sozusagen und einem damit verbundenen Vorzugsstimmsystem es geschafft, dass wir durchaus jünger und weiblicher geworden sind, sozusagen in der Vertretung im Parlament. Aber wie soll man sagen, es gibt auch noch was zu tun. Es ist nicht nur aus Sicht der Volkspartei, sondern aus Sicht von allen, weil ja, das Thema wird sich insgesamt stellen. Und der zweite Aspekt, den ich sehe, ist, dass wir bei allem Verständnis, dass man sich Leadership und rasche Entscheidungen auf Regierungsebenen wünscht, wir nicht vergessen dürfen, dass Demokratie viel breiter ist und dass es die Einbindung von Menschen in der ganzen Fläche braucht. Da wird es nicht reichen, und das begrüße ich, dass das ist, dass es im Regierungsprogramm auch Initiativen gibt, sondern da wird es auch darum gehen, dass wir uns Gedanken machen, wie wir auf lokaler, auf kommunaler, auf regionaler Ebene partizipative Demokratie und diese Modelle gut aushalten. Ich glaube, da gibt es in Österreich nur, glaube ich, zu wenig auch Schwarmwissen, also über alle Parteien hinweg. Da gibt es viele Missverständnisse. Auch die Sorgen, ich kenne das selber als Parlamentarin, das ist vielleicht der erste Reflex, wenn man sich denkt, naja, wenn die Bürgerinnen und Bürger mehr mitreden dürfen, dann schaffen sie es mich quasi ab.
Dann muss ich ja was abgeben.
Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Man wird ein Stück weit was abgeben, man wird andere Aufgaben kriegen, aber mein Eindruck ist, und ich will gar nicht überwegnehmen, sozusagen, weil ich selber da im Erforschen dieses Feldes bin, ich glaube, es braucht einfach da viel, viel mehr Wissen und Aufklärung über Möglichkeiten, Instrumente. Ich glaube, was wir uns nicht leisten sollten als Gesellschaft, ist, dass wir viele Bürgerinnen und Bürger verlieren und wir keine AK-Gesellschaft brauchen, in der Bürgerinnen und Bürger dazu übergehen, die Gestaltung des Gemeinwesens nur zu delegieren. Und es braucht ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Ich verstehe das auch aus meiner weltanschaulichen Perspektive so, wenn ich davon rede, dass wir eine Bürgergesellschaft brauchen, dann heißt die ja zum einen, dass wir selbstständige Menschen brauchen, dass wir gerne sozusagen Unternehmertum fördern wollen. Die heißt auf der anderen Seite, dass wir Ehrenamt fördern wollen, aber sie heißt auch, dass wir Menschen als freie Menschen so verstehen, dass die auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung haben, sie ins Gemeinwohl politisch einzubringen. Und dafür braucht es einfach Strukturen und Angebote. Und die gibt es punktuell, davon kann man auch lernen, aber ich glaube, das kann durchaus viel mehr werden.
Eine Demokratie kann nicht heißen, einmal alle 5 Jahre Kreuzl machen, genau. Und das war's.
Also ich glaube, das daran festzumachen, wie viele Menschen haben gewählt oder sozusagen wie viele Volksentscheide sozusagen auf nationalstaatlicher Ebene gibt es in Österreich, ich glaube, das ist einfach nicht der Gradmesser. Die Frage ist, wie sehr fühlen sich Menschen involviert und wie sehr fühlen sie die auch wirksam. Und da gibt es gute Beispiele. Ich meine, es sind natürlich viele, viele Menschen in Österreich, das Land der Vereine. Also es gibt viele Menschen, die da aktiv sind. Ich gehe dazu über und ich sage das oft und dann sind Menschen mich ganz fast erstaunt, dass auch das eine eigentlich zutiefst politische Aufgabe ist, wenn ich mich fürs Gemeinwohl engagiere. Das kann natürlich jeder definiert das für sich selbst anders, aber ich glaube trotzdem, dass es im Kern auch viele politische Fragen gibt, wo ich Menschen einbinden kann. Und da bin ich der Meinung, dass es einfach an viel Wissen fehlt und auch es viele noch falsche Zuschreibungen und Vorurteile gegenseitig gibt. Ich glaube, man kann diese Aufgabe, das zu tun, jetzt auch gar nicht so delegieren. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, das muss der oder das braucht einen zuständigen Minister in der Regierung, der sich um das kümmert. Ich glaube, selbst das ist wieder der falsche Weg. Ich glaube, alle politischen Player, die es da gibt, sagen, dass es euer Projekt ist oder politische Partei oder Bildungseinrichtung, tut gut daran, da was zu investieren. Weil das eben, glaube ich, genau so was ist, was einfach vielfältig entstehen muss.
Genau, und Demokratie wieder ein bisschen beleben.
Genau. Und dann was nur zu ergänzen, viele von uns haben den Eindruck, wir leben jetzt ein Stück weit in einer Empörungsgesellschaft. Ne? Sozusagen, man liest in der Früh, wenn man pendelt, in irgendeinem Gratisblatt eine Geschichte, direkt einen auf und man geht dann dazu über, irgendwo dann in einem sozialen Medium zu schreiben, der oder die Minister soll sich jetzt, Ministerin soll sich quasi jetzt einmal darum kümmern. Und ich meine, das ist halt nicht das, wie ich Demokratie verstehe und wie ich nicht glaube, dass wir gut in die Zukunft kommen. Jetzt ist das sehr prototypisch und stereotyp dargestellt worden und es ist ja Gott sei Dank in der Fläche so. Aber natürlich eröffnen die technischen Möglichkeiten natürlich auch Kanäle, diese Empörung zu eskalieren und ich meine, die hilft halt einfach niemandem was, weil sie ja auch nicht irgendwie den Menschen ein Gefühl von Wirksamkeit gibt und das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend.
Und gerade wenn man bei der ÖVP seine Eigenverantwortung selbst ein bisschen was machen, als nur zu schiefen. Genau.
Also Freiheit und Verantwortung sind einfach Geschwister, sozusagen in unserem Menschenbild oder sagen in unseren Grundsätzen finden sie diese beiden Begriffe und sie gehören zusammen. Ich bin sehr dafür, Menschen mehr Freiheit zu geben, im finanziellen, wirtschaftlichen, wie sozusagen auch im gesellschaftspolitischen Sinn. Aber diese Freiheit ist immer an eine Verantwortung gekoppelt. Das heißt, ich kann mich zwar aus freien Stücken entscheiden, was ich tue für dieses Gemeinwohl, aber nach meinen Möglichkeiten, die ich habe, habe ich etwas beizutragen und nicht die Verantwortung immer an jemand anderen zu delegieren, weil ich glaube, das macht er auf Dauer, das ist mein persönliches Verständnis oder vielleicht meine Lebenserfahrung, das macht einen auch nicht glücklich, in dieser Ohnmacht dann zu verharren und uns sagen, immer Schuld zuzuweisen. Im Gegenteil, man ist selbst eigentlich mächtiger, als man glaubt. Das muss man sich nur trauen.
Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Mhm. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und kannst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gern?
Für mich ist es recht einfach, weil es gerade für mich aktuell ist. Ich würde gerne haben, dass man die Regelung, die Karenz für Politikerinnen und Politiker möglich macht, tatsächlich gleich umsetzen.
Sehr konkret. Die zweite Frage ist, ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang und du kannst draufschreiben, was du willst.
Ja, also mir ist gleich was sozusagen eingefallen und ich denke, das ist es auch. Es braucht vielleicht nur eine kurze Erklärung. Ich würde draufschreiben, du kannst was, mach was draus. Um sozusagen die Menschen auch zu animieren, aus ihren Talenten, die sie mitbekommen haben, tatsächlich was zu tun. Und ich finde, das ist eine ganz entscheidende Botschaft, die ich versuche, jüngeren Menschen, und vielleicht dann bei meiner Tochter, wenn sie mir dann wirklich zuhört, jetzt ist das noch sozusagen eher einseitig, auch eher hierzu, aber auch hier mitzugeben, zu sagen, du kannst was, find raus, was es ist, und dann mach was draus, weil das ist sozusagen, glaube ich, auch der Auftrag, den wir Menschen sozusagen mitbekommen haben, unsere Talente auch einzusetzen zum Wohle des Ganzen.
Und die dritte Frage, du kannst mit einem Menschen aus Österreich auf einen Kaffee gehen, tot oder lebendig, wen suchst du dir aus und warum?
Du hast gesagt, tot oder lebendig, und gibt es eine Person, bei der ich total schade finde, dass ich sie nie persönlich kennengelernt habe. Das ist meine Urgroßmutter. Also ich habe sie eigentlich kennengelernt, aber ich war ganz, ganz jung, als sie gestorben ist. Und die wurde mir in meiner Familie immer als besonders starke Frau beschrieben. Und dazu muss man wissen, sie hat sozusagen eine Flüchtlingsgeschichte, die ist damals aus dem heutigen Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg nach Österreich gekommen und hat selber Wurzeln im Vielvölkerstaat Österreich, also war man so wie ethnische Ungarin, hat einige Kinder gehabt, auch Kinder verloren, Kinder im Krieg verloren. Also die Frauen, die damals gelebt haben, deren Leben finde ich total spannend, das ringt mir total viel Respekt ab, mit wie vielen Herausforderungen die umgehen mussten. Und ich würde einfach mit dir gern drüber reden, als Erwachsene über dieses Leben reflektieren und denke, da könnte viel lernen.
Vielen Dank.
Danke.
Fällt Ihnen jemand ein, der sich politisch engagiert? Senden Sie ihm oder ihr doch diese Folge. Wen sollten wir noch in unser Gespräch einladen? Schicken Sie uns Vorschläge und Ideen an podcast@demokratie21.at. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung auf iTunes. Danke und bis zum nächsten Mal.